Heute Morgen möchten wir uns mit einem Kapitel aus dem Alten Testament beschäftigen und besonders mit einer Person darin. Aber ich habe uns einen Text zur Einleitung oder zur Schriftlesung aus dem Hebräerbrief rausgesucht. Hebräer 10, ab Vers 35 wollte ich gerne lesen, bis Kapitel 11, den Vers 6. Hebräer 10, 35. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Und durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird.
Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf und ich finde, ihr seid eine richtig mutige Gemeinde. Eine einzige Empfehlung und schon stehe ich hier. Ihr kennt mich gar nicht. Was kommt jetzt? Wer ist der Kerl, der da vorne steht? Mein Name ist Jakob Dick. Ich bin von Beruf Krankenpflegehelfer in der ambulanten Pflege. Und bei meinen Patienten sage ich immer, wenn sie Schwierigkeiten haben, meinen Namen zu behalten, sage ich, ihr müsst euch nur merken, Name ist Programm. Und bei einem Christen ja erst recht. Von daher Jakob Dick, die Figur stimmt. Ja, und dann ist alles in Ordnung. Dann merken sich die Patienten auch meinen Namen. Um meine Person, um meinen Namen geht es aber heute nicht. Nichtsdestotrotz liebe ich in der Bibel Biografien. Warum? Gottes Wort gibt uns immer wieder Anweisungen, Empfehlungen, wir würden heute sagen, in theoretischer Art. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist eine Anweisung, ist eine Ansage. Man sagt, schön, ich glaube, dass das richtig ist, ich glaube, dass das wichtig ist, aber hat das schon mal jemand geschafft? Und da finde ich eben Biografien so spannend, weil man einfach von Gott gezeigt bekommt, schau mal, dieser Mann, diese Frau, die leben das Leben als Kind Gottes und die haben dieses oder jenes geschafft, hatten dort oder an der anderen Stelle ihre Herausforderungen. Und ganz besonders ins Herz geschlossen habe ich Männer und Frauen die des Glaubens aus der Bibel, die ein bisschen, wie soll man das sagen, auf den ersten Blick jetzt nicht so als Vorbilder dastehen. Wir werden gleich in das Richterbuch hineingehen und uns diesen Mann, Jephtha, mal angucken. Und als ich das Kapitel vor vielen Jahren zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gesagt, kein gutes Vorbild. Und dann habe ich irgendwann mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, habe Predigten darüber gehört und da hat sich mein Blickwinkel geändert. Auch deshalb, wir haben heute schon auf dem Hebräer was gelesen. Wenn wir dann im 11. Kapitel bleiben und ich den 32. Vers uns anschauen, Hebräer 11, Vers 32, da ist dann Folgendes gesagt. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, da ist er, David und Samuel und den Propheten, welche durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften und so weiter und so weiter. Ja, also hier wird dieser Mann, von dem ich, als ich das im Buch der Richter gelesen habe, erst dachte, naja, kein so großes Vorbild, der Kerl, wird als Glaubensheld aufgeführt. Ein Mann, und das ist das, was mich so begeistert, der ist wirklich immer in seinem Leben hin und her gerissen von diesen Gedanken, was ist jetzt richtig, was muss ich tun? Und den Entscheidungen, die er auch immer wieder trifft, die einfach definitiv falsch sind. Ich würde sagen, ein Mensch wie du und ich, und dennoch, obwohl er immer hin und her gerissen ist, definitiv seine Schwachheiten hat, hat er auch einige Eigenschaften, einige Qualitäten. Deshalb möchte ich diese Predigt überschreiben. Jephtha, ein Mann mit Qualitäten, weil er wirklich diese Eigenschaften und Qualitäten hat, von denen wir lernen können. Der Name Jephtha, da fängt er schon an, bedeutet, Gott wird öffnen. Was öffnet Gott? Wir wissen das aus unserem eigenen Leben und aus unserem Erleben um uns herum. Gott öffnet Herzen, heute noch. Gott spricht zu Menschen, Menschen hören das Wort Gottes und sie entscheiden sich für Christus. Jetzt, wie gesagt, ich habe das vorhin kurz erwähnt bei einem Gespräch. Vor 2 Wochen hatten wir eine Evangelisation in unserer Gemeinde. Zum ersten Mal haben wir das Konzept einer Zeltevangelisation ausprobiert. Und es war natürlich nicht so erfolgreich, wie man es hofft. Es haben sich keine 3000 Menschen bekehrt. Ja? Aber 2. Ist das ein Wunder? Das ist ein Wunder. Ja? Und es kamen 50 Kinder zu den Kinder-Events. Also die haben mit 6 bis 7 Kindern angefangen und dachten, oh, naja, nicht schlecht. Leute, weiter beten. Wir sind hier in einer Gegend, da spricht sich rum. Und am vorletzten Tag waren dann 50 Kinder da, fremde Kinder, nicht Gemeindekinder. Das war genial. Von den Kindern hat sich noch keiner für Jesus entschieden. Ist aber auch ehrlich gesagt sehr viel erwartet innerhalb von 4 oder 5 Tagen, wenn man zum ersten Mal von Jesus hört als Kind, dann direkt alles zu verstehen und zu begreifen. Aber sie haben 4, 5 Tage lang die Botschaft bekommen. So, Gott will Herzen öffnen. Er will auch neue Wege uns aufzeigen, und zwar Wege zum Sieg, zu einem siegreichen Leben. Das ist das, was wir von Jephtha auch lernen können. Also Gott wird öffnen, zum Beispiel auch Ohren, Augen öffnen, spricht die Bibel sehr klar davon, damit wir sehen, damit wir hören, wie großartig dieser Mann ist, den wir Vater nennen, dieser Gott ist, wie großartig Jesus ist, der in unser Leben hinein wirkt. Und wie gesagt, deshalb möchte ich diese Lebensgeschichte ein bisschen mit euch erarbeiten und herausfinden, was wir da so für Wahrheiten finden. Vielleicht so ein bisschen als Hilfestellung, ich weiß nicht, wie ihr so gestrickt seid. Bei mir ist es so, erstens liebe ich Lebensbilder und zweitens kann ich mit bildhaften Vergleichen sehr viel anfangen. Das hilft mir in meinem Verstehen. Deshalb möchte ich euch einen Vorschlag machen, wenn wir jetzt uns Jephtha anschauen, vielleicht kann man ihn mit einem Profisportler vergleichen. Nehmen wir einen Profiboxer, wer das möchte, kann sich einen Profiboxer vorstellen mit seinen Qualitäten und seinen Eigenschaften oder einen Leichtathlet. Oder, ich habe vorhin vergessen, mein Hobby zu erwähnen, mein Hobby ist Angeln in Norwegen. In Deutschland angle ich sehr wenig, aber Norwegen, Hochseeangeln. Und selbst Angeln ist ein Sport, hat man mir erklärt, was ich sehr schön finde. Ich kann immer sagen, ja, ich mache Sport. Ja. Angeln ist ein Sport und auch da braucht es Qualitäten, Eigenschaften. Und man kann vielleicht so ein bisschen so ein Bild vor Augen haben. Ich lese euch mal, also ich hatte erst überlegt, euch die ganzen 40 Verse vorzulesen, aber das ist wirklich lang. Und ich weiß nicht, wie weit ihr im Text und in der Geschichte drin seid, aber ich werde zu den einzelnen Qualitäten einfach die einzelnen Verse vorlesen. Wir fangen an mit den ersten beiden Versen aus Richter Kapitel 11. Dort ist gesagt, nun war Jephtha, der Gileaditer, ein streitbarer Held, aber der Sohn einer Hure. Und zwar hatte Gilead den Jephtha gezeugt. Als aber das Weib Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne dieses Weibes groß wurden, stießen sie den Jephtha aus und sprachen zu ihm, du sollst nicht erben in unseres Vaters Haus, denn du bist der Sohn eines anderen Weibes. Da floh Jephtha vor seinen Brüdern und wohnte im Lande Tob. Also, in diesen ersten beiden Versen fängt die Geschichte an. Er wird uns ein bisschen beschrieben, wer ist der Mann. Man könnte sagen, er ist ein Mann, der von Anfang an, von jung an in seinem Leben lernen musste, einzustecken. Ja? Wie ein Sportler, wie ein Profiboxer, ein Mann, der einstecken lernen musste. Er kann und konnte einstecken. Und wenn man es ehrlich ist, wenn man sich das bisschen damit beschäftigt, merkt man, das war nicht zu knapp, dieses Einstecken. Wenn man diesen Mann sich betrachtet, dann merkt man, er gehört nicht zu der sogenannten privilegierten Schicht. Er ist kein reicher Schnösel, er ist niemand, der irgendwo behütet und gut situiert aufwächst, sondern ganz im Gegenteil, wir haben das hier gelesen, er ist Sohn einer Dirne, einer Hure, je nachdem, welche Übersetzung man liest. Wahrscheinlich ist es noch so, das sagen einige Ausleger, dass diese seine Mutter dazu auch noch Ausländerin war. Also wir können uns das ein bisschen vorstellen, in der damaligen Zeit, wenn du aus einem fremden Land in ein anderes Land kommst, dann wirst du zu Dirne oder zu Hure gemacht oder freiwillig, ich weiß es nicht, und dann hast du ein Kind. Also er als halber Ausländer, seine Mutter mit einem zweifelhaften Ruf, und die Folge kann man sich sehr gut vorstellen, eine Kindheit, die nicht sehr leicht ist. Wir hören das hier auch, seine Halbgeschwister, seine Brüder sagen zu ihm, mit dir wollen wir nichts zu tun haben, du hast bei uns hier in der Familie nichts verloren, raus mit dir, also du brauchst dir keine Hoffnung machen auf das Erbe, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Das ist, wenn man das bildlich jetzt wieder nimmt, wie gesagt, ich liebe diese bildlichen Vergleiche, das ist so wie bei einem Boxer, ein Schlag nach dem anderen, ja, und gewaltig viele Tiefschläge dabei, die er abbekommt. Es ist ja so, dass viele Menschen, und das ist das Interessante hier bei ihm, dass es genau gegenteilig ist, viele Menschen in der heutigen Zeit benutzen das ja, also diese unglückliche Kindheit, die unglücklichen Umstände, die Schwierigkeiten in ihrem Leben als Ausrede für ihr Verhalten, für ihr schlechten Charakter, ja, und sagen, ich kann nichts dafür, ich wurde so gemacht. Und dann erzählen sie wirklich dramatische Dinge aus ihrem Leben. Und das sind wirklich dramatische Dinge. Und ich möchte das nicht, versteht mich richtig, nicht abwerten, nicht sagen, ah, das zählt nicht. Ja? Natürlich ist es so, dass unsere Umstände, dass unsere Kindheit, dass alle Dinge um uns herum uns beeinflussen und uns prägen. Das ist so. Aber das darf nie zu einer Ausrede werden, dass ich ebenfalls, das darf nie zu einer Ausrede in meinem Leben werden, für mein schlechtes Verhalten, für meinen negativen Charakter und so weiter, für Sünde in meinem Leben. Es ist egal. Es klingt zwar hart, aber es ist wirklich so, das glaube ich fest, es ist vollkommen egal, was ein anderer Mensch dir antut oder deine Umgebung dir angetan hat. Das muss nicht zwangsläufig mein Leben zum Negativen verändern. Ja, es kann sein, aber ich kann mich dagegen stellen. Ich kann das einstecken. Und wir wissen, nicht aus eigener Kraft, sondern mit der Kraft Gottes. Es kommt immer wieder in unserem Leben, und das unterschätzen wir, auf meine persönliche Entscheidung an, was möchte ich daraus machen. Ich stecke das ein, ich habe diese Qualität, Jephtha hatte diese Qualität, wir sehen das nachher, und er steckt ein. Und Vers 3, ich habe den schon angefangen zu lesen, lesen wir nochmal den dritten Vers. Da floh Jephtha vor seinen Brüdern und wohnte im Land Tob. Und es versammelten sich zu ihm müßige Männer und zogen mit ihm aus. Diesen Vers habe ich überschrieben mit einer Qualität, die ich darin sehe, und zwar eine Qualität des Durchhaltens. Also er kann einstecken wie ein guter Sportler, ja, und er kann aber auch durchhalten. Und zwar, Jephtha entscheidet sich dafür, dem Problem, das vor ihm steht, erst einmal auszuweichen. Aus dem Neuen Testament kennen wir so eine Anweisung auch in Bezug auf die Sünde. Was sollen wir machen, wenn die Sünde, das ist sogar im Alten Testament auch noch beschrieben, Wenn die Sünde, das ist bei Jakob geschrieben, die Sünde vor der Tür lauert, fliehen. So, wir dürfen fliehen. Ist jetzt für einen Sportler nicht die schönste Eigenschaft, ja, wenn er flieht. Aber in diesem Fall hat das was mit Durchhalten zu tun. Ich möchte euch das erklären. Er beweist Geduld. Er beweist Durchhaltevermögen. Und wichtig dabei ist hier, finde ich, in welche Richtung weicht er aus. Also er geht dieses Problem nicht mit eigener Kraft frontal an, sagt, das muss ich jetzt direkt lösen, sondern ich weiche aus. Und dann schaut mal hinein, diese Stadt. Die Stadt heißt Tob. Bei mir in der Schlachterbibel heißt sie Tob. Und auf Deutsch ist das Güte. Er weicht aus in die Güte. Er flieht in die Güte Gottes. Und nicht in die Rache und in den Hass, in die Verbitterung. Meine Brüder haben mich fertig gemacht. Meine Brüder wollen mich nicht. Und da kann man so richtig tief in den Hass und in die Verbitterung hineinkommen und sich selbst und die Menschen um sich herum verachten und wie gesagt, ja, einfach hassen. Da kann man auch hineinfliehen. Und dann macht man sich Rachegedanken. Wie werde ich mich rächen? Ich muss ja zu meinem Recht kommen. Nein, Jephtha zeigt uns, flieh in die Güte Gottes. Flieh in die richtige Richtung. Dabei behält er einen klaren Kopf, einen klaren Verstand. Und das zeigt einfach sein Durchhaltevermögen. Gott wird mich führen, wird mich leiten. Wir wissen aus der Heiligen Schrift ganz klar, dass Gott sehr deutlich sagt, wenn bei uns solche Verbitterungsgefühle oder durch Verletzungen entstehen und dann Rachegefühle hochkommen, sagt uns Gott sehr deutlich, ihr habt mit der Rache nichts zu tun. Das ist nicht euer Ding. Wem gehört die Rache? Dem Herrn. Die Rache ist mein. Das ist meine Aufgabe. Euch in eurem Leben möchte ich einfach Frieden ins Herz geben. Ich möchte, dass ihr lernt, in die Güte, in die Liebe Gottes hinein zu fliehen. Dass ihr einen klaren Kopf behaltet, an dass ihr Durchhaltevermögen zeigt. Dass ihr begreift, deine Zeit, Jephtha, deine Zeit, lieber Zuhörer, sie wird kommen. Deine Zeit wird kommen. Du musst durchhalten. Und gleichzeitig aber auch, dann springen wir jetzt weiter zu Vers 29. Und da ist dann die Aussage, da kam der Geist des Herrn auf Jephtha. Der zog durch Gilead und Manasse und durch Mizpah, das in Gilead liegt. Und von Mizpah, das in Gilead liegt, zog er gegen die Kinder Ammons. In diesem Vers und diesem Abschnitt geht es um eine andere Qualität. Ein Sportler muss, und gerade auch wenn wir beim Boxer bleiben, oder auch beim Angler, der muss vorausschauend handeln oder vorbeugend handeln. Ja? Also er muss nicht nur durchhalten, Durchhaltevermögen haben, sondern in dieser Zeit auch, muss man sagen, das ist wirklich eine Qualität, die Jephtha auch hat, agieren, bevor der Gegner agiert. Wenn ich als Sportler dastehe und warte, bis der andere anfängt und mich niederringt oder mir den ersten Schlag verpasst, ist das wahrscheinlich nicht so klug. Wenn ich als Angler da sitze und sage, irgendwie wird der Fisch schon zu mir kommen, ja, dreh mal Däumchen am Wasser stehend und warte, dass was passiert. Irgendwas wird ja wohl passieren. Nein, ich muss agieren, da muss eine Angel rein mit dem richtigen Köder und so weiter. Ja, ich muss was tun. Vorausschauend handeln. Wir haben das schon gesagt, das geht eben auch dahin, vorausschauend handeln, dass ich sage, da kommt das Problem, was Jephtha ja gesehen hat, und ich fliehe, ja, der Sünde fliehen. Aber hier in dieser Situation, dieses vorausschauende Handeln, sei der Erste in der Aktion. Wenn dein Feind loslegt, wir wissen, dass wir in unserem Alltag immer wieder, das beschreibt die Bibel sehr deutlich, von Versuchungen, von Prüfungen umgeben sind, vor allen Dingen von Versuchungen, dass der Widersacher immer wieder uns eine Falle stellen möchte, uns zu Fall bringen möchte. Und wenn der Feind loslegt, passiert was? Du kannst als Kind Gottes nur noch reagieren. Und das ist ja sehr oft so. Ja? Es ist sehr oft so, dass du da nicht planmäßig agierst, sondern reagierst. Er hat schon wieder geschafft, mich von der stillen Zeit fernzuhalten. Kennt ihr das? Ja, kennen viele. Er hat es geschafft, mich wieder dazu zu bringen, dass ich vor lauter Tun und Machen keine Zeit genommen habe fürs Gebet am Tag. Kennen wir. Dann haben wir gewartet und haben ihm die Zeit gegeben, dass er loslegen kann. Er hat den ersten Schlag gesetzt. Wir dürfen aber vorbeugend handeln. Also mir hilft ein Wecker dabei. Den kann man stellen. Ja? Eine halbe Stunde vorher oder auch nur 15 Minuten vorher, bevor man eigentlich aufstehen sollte. Und dann klingelt dieser Wecker. Das ist vorbeugendes Handeln. Das ist, ihr wisst, das ist banal. Ja? Ihr merkt das. Aber das ist so hilfreich im Alltag. Und das bringt unwahrscheinlich viel. Dann habe ich 15 Minuten Zeit, stehe ich früher auf. Das muss ich dann aber auch tun, nicht nur einfach klingeln lassen, ja, sondern aufstehen. Und dann habe ich gehandelt, aktiv gehandelt. Und habe meine Zeit der Stille und habe meine Zeit des Gebetes. Ich muss lernen, ich muss mein Fleisch kennenlernen. Ich muss mich kennen. Ich muss meine Schwachheiten kennen und damit agieren. Und ihr seht mich und ihr wisst, ich bin seit jetzt einiger Zeit wieder dabei. Ich sage immer, ich kann an diesem Punkt jeden sehr gut verstehen. Ich kann nämlich meine Schwäche, und ich halte das auch wirklich für eine Sünde, ich kann meine Sünde vor euch nicht verbergen. Ich kämpfe unwahrscheinlich mit meinem Problem des Gewichts. Ich weiß, dass das sowas von falsch ist. Und ich habe da bis jetzt keine Weg gefunden, keine Lösung, keine vorbeugendes Handeln. Das ist meine Schwachheit. Deshalb verstehe ich jeden, der sagt, ach, an dem Punkt habe ich versagt. Dann sage ich, ja, das tun wir alle. Ja. Aber wir müssen uns kennenlernen, unser Fleisch kennenlernen, unsere Schwachheiten kennen, damit wir agieren können. Es ist wichtig, sich selbst gut zu kennen, sehr gut zu kennen, sehr gut und realistisch einzuschätzen, damit wir wirklich vorausschauend und vorbeugend handeln können. Und das ist eine Qualität, die Jephtha hat. Er ist derjenige, der hier loszog, als erstes in den Kampf geht. Er wartet nicht, bis der Feind zu ihm kommt. Das ist das, was der Vers 29 beschreibt. Er zieht als erstes los. Er geht los und sagt, da bin ich der Erste. Ja, das beherzigt Jephtha sehr gut. Und er greift zuerst an mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und damit kommen wir zu den Versen 32 und 33. Wir können aber auch gerne diesen Abschnitt von 29 nochmal lesen, dann haben wir den Zusammenhang. Da kam der Geist des Herrn auf Jephtha, also er geht im Geist des Herrn, im Heiligen Geist, ja, als erster, dieses vorbeugende Handeln. Der zog durch Gilead und Manasse und durch Mizpah, das in Gilead liegt, und von Mizpah, das in Gilead liegt, zog er gegen die Kinder Ammon. Und Jephtha tat dem Herrn ein Gelübde und sprach, gibst du die Kinder Ammon in meine Hand, so soll das, was zu meiner Haustür heraus mir entgegenkommt, wenn ich in Frieden von den Kindern Ammon wiederkehre, dem Herrn gehören. Und ich will es zum Brandopfer darbringen. Also zog Jephtha gegen die Kinder Ammon, um wieder sie zu streiten. Diese Vers 32, das ist, was wir jetzt bei dem nächsten Punkt beachten wollen. Also zog Jephtha gegen die Kinder Ammon, um wieder sie zu streiten. Und der Herr gab sie in seine Hand. Und er schlug sie von Aroa an bis gen Minnit kommend 20 Städte und bis gen Abel Keramin in einer sehr großen Schlacht. Also wurden die Kinder Ammon von den Kindern Israels gedemütigt. Die Verse 32 und 33 beschreiben eine Qualität von Jephtha. Dieser Mann kann kämpfen. Wenn wir jetzt bei einem Männer-Event wären, würde ich sagen, das war ein richtiger Kerl. Der konnte zulangen. Das war ein Mann. Wenn man sich den so vorstellt. Ja, in der Kinderstunde waren unsere großen Helden, als für die Jungs, das war Simson. Der kann, also wisst ihr, so ein Stadttor mit Pfosten und allem, weiß nicht, wie viel Kilo das wiegt, auf die Schultern und dann kilometerweit. Ich habe es leider vergessen. Man hat uns das damals ausgerechnet anhand der Karte, wie viele Kilometer er da schleppt. Wow. Ich hätte ja nicht mal einen Türflügel davon wahrscheinlich so weit gebracht, geschweige denn rausgehoben. Das war ein Mann. Man hat so dieses heroische Denken manchmal so als Jungs oder als Männer, ja, wir sind einfach gestrickt, tut mir leid. Aber dieser Mann hier, er kann kämpfen. Es ist eine Qualität. Warum? Ja, als Kind Gottes da zu sitzen, ein Däumchen zu drehen und zu sagen, wird schon werden, ist nicht. Es ist ein Kampf. Ein Satz, der mir als Jugendlicher hängen geblieben ist und für mich sehr, sehr wichtig war, den ein Prediger mal gesagt hat, das Leben als Kind Gottes ist ein Kampf, aber es sollte niemals ein Krampf sein. Ja? Also nicht dieses Verkrampfte, ich muss und soll und tu und mache und alles, Aktionen, Aktionen, Aktionen. Nein, aber ein Kampf ist es. Ein Kampf ist es, jeden Tag aufs Neue. Und dieser Mann kann kämpfen. Und er kämpft, und das nicht gerade zimperlich. Ich weiß nicht, wie viele Städte ihr in eurem Leben habt, die zerstört werden müssen. Also ich meine, ihr versteht den Vergleich, ja? Wie viele Dinge, die noch raus müssen aus eurem Leben. Ich habe euch gerade eine meiner Baustellen genannt. Da muss man ran, das muss zerstört werden, das Thema. Das muss sich ändern. Aber da muss man auch rangehen, richtig intensiv. Da muss man wirklich kämpfen. Und nicht, wie er das macht, nicht zimperlich kämpfen. Er zerstört eben mal gerade 20 Städte. Einfach mal so. Und bitte, ich rede jetzt nicht hier für Krieg und ich verstehe das, ja? Darum geht es nicht. Der Heilige Geist ist es, der ihn befähigt zu diesem siegreichen Kampf. Er ist es, der ihn befähigt zu diesem siegreichen Kampf. Und das brauchen wir in unserem Leben. Wir brauchen diese Qualität, dass wir wirklich dastehen und sagen, ja, ich kann kämpfen. Immer im Bewusstsein, es ist der Heilige Geist, es ist Gott, der mir die Kraft gibt. Aber ich kann und ich muss kämpfen. Denn das Leben als Kind Gottes ist ein Kampf. Es ist bei uns nicht anders wie bei ihm. Ja? Wir glauben als Kinder Gottes oft, und gerade wir, also ich spreche jetzt von unserer Gemeinde, ich komme aus einer russlanddeutschen Mennonitengemeinde. Wir sind sehr, also die Mennoniten sind sehr bekannt dafür, für diesen Thema Kriegsdienstverweigerung, Friedensstifter. Das steht ganz oben auf der Fahne der Mennoniten seit Jahrhunderten. Ja? Ist alles richtig und gut. Bin ich dafür. Aber wir glauben manchmal als Kinder Gottes, dass das auch in unserem Geistlichen so sein soll, dass wir auch im Geistlichen Kriegsdienstverweigerer sein müssen. Nein, das dürfen wir auf gar keinen Fall sein, weil wir in einem Krieg stehen. Und es ist Jesus, der für uns jeden Tag einsteht und für uns Fürsprache hält und für uns kämpft. Das heißt aber nicht, dass wir Däumchen drehend sitzen und sagen, er wird das schon machen und ich brauche nichts dazu tun. Ja, das hat was miteinander zu tun. Es ist als Kind Gottes stehe ich immer im Kampf. Im Kampf gegen mein eigenes Fleisch. Im Kampf gegen Versuchung und Sünde. Jeden Tag. Ja. Und wie das beschrieben ist, dieser Begriff, den finde ich sehr eindrücklich, was ich vorhin schon erwähnt habe. Die Sünde lauert vor deiner Tür. Wer lauert denn? Was ist denn dieser deutsche Begriff? Ich liebe ihn, weil das so richtig bildlich darstellt. Das ist ein Raubtier, was da wartet. Versteckt irgendwo und in, ja, wie man das so kennt, so in Anspannung und gleich springt es los. Sobald du dicht genug dran bist, kommt irgendwo aus einer Ecke dieses Tier gesprungen und frisst dich. Lauert, die Sünde lauert auf dich. Sie wartet auf die Gelegenheit, dich zu Fall zu bringen. Das ist etwas, was wir jeden Tag erleben. Und deshalb müssen wir wissen, wie man kämpft. Wie argumentiere ich mit dem Wort? Wie viele Verse habe ich auswendig gelernt? Und wenn ich das früher nicht gemacht habe, dann mach das heute. Denn alles, wie ich in der Zukunft von Gott gebraucht werde, wie ich mich in der Zukunft verteidige, wie ich in der Zukunft kämpfe, hängt davon ab, wie intensiv ich in der Vergangenheit gelernt habe, dieses Schwert hier zu benutzen. Und da hilft es eben wirklich, das Wort auch auswendig zu lernen, sich damit zu beschäftigen, zu wissen, was da drin steht, Menschen zu begegnen und die stellen einem Fragen und du sagst, ja, weißt du, da gibt es irgendwie was, so ein Thema, da gibt es eine Antwort in der Bibel, aber so genau, lass mich mal nachschauen. Ich meine, das ist wenigstens eine ehrliche Antwort, ja, und dann schau bitte nach und gib ihm die Antwort später, das ist, kommt auch vor, aber es wäre schön, wenn wir wirklich argumentieren können, weil wir uns damit beschäftigt haben, weil wir kämpfen können mit dem Wort. Und wir wissen, wir haben genau wie Jephtha im Kampf einen enormen Vorteil. Wir stehen nicht alleine. Wir haben Jesus auf unserer Seite Und wer kennt diesen Satz? Ich kriege ihn wahrscheinlich nicht wortwörtlich hin, zitiert, aber so vom Sinn her. Corrie ten Boom, die das mal gesagt hat. Ja, ihr Lieben, mit Jesus, mit Gott bin ich immer in der Mehrheit. Ja, da können noch so viele, damals in ihrem Fall Nazis und sonst was, die sie verfolgt haben und bedrängt haben, gegen sie stehen, Hunderte und Tausende. Und auf die Frage, hast du nicht Angst vor so für einer Übermacht? Naja, warum? Mit Gott bin ich immer in der Mehrheit. Der steht auf unserer Seite. Das muss uns auch bewusst sein. Und eine zweite Sache darf uns bewusst sein, das ist etwas, was mich immer wieder zum Schmunzeln bringt, wenn ich mit Menschen spreche, die dann so sehr ablehnend sind. Und zwar, wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass Jesus den Krieg schon gewonnen hat. Hat ihn gewonnen. Wir kämpfen noch Schlachten. Und manche und manchmal zu viele davon verlieren wir. Ja, der Krieg ist gewonnen. Eine kleine Geschichte dazu aus einer Freizeit. Ich habe vor vielen Jahren, ein paar Jahre hintereinander, Jugendfreizeiten in dem Freizeitheim in Sieglinden begleiten dürfen als Mitarbeiter. Und dann kam ein Jugendlicher auf mich zu am ersten Tag der Freizeit. Ein Jugendlicher, der war damals 16, 17 Jahre alt. Und er kommt aus einem Gemeindehintergrund. Fromme Eltern, Gemeinde, Kinder, Geschwister auch, viele im Glauben. Er kennt alles. Ja. Kommt auf mich zu, ziemlich schwarz gekleidet so, und guckt mich an und sagt zu mir, nur dass du es weißt, Jakob. Also, ich bin hier, weil meine Eltern mich gezwungen haben, Punkt 1. Und Punkt 2, ich bete zu Satan. Und ich glaube an den. Und ich schaue diesen jungen Mann an und fange an zu schmunzeln. Mir war das bewusst, er will provozieren. Ja, so. Er will gucken, wie weit und was und so. Da sage ich, Alex, ich hätte dich wirklich für klüger gehalten. Ich dachte, warum? Sag ich, du weißt, dass der Kerl schon verloren hat und stellst dich auf seine Seite? Sag ich, so für so doof hätte ich dich nicht gehalten. Ja. Und dann aber erstmal die ersten Tage Ruhe. Das Schöne ist, in Sieglinden, wir haben immer 14 Tage Jugendfreizeiten oder überhaupt Freizeiten. Das ist eine lange Zeit. Aber man hat Zeit, sich kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen und zu connecten, wie man heute sagt. Und nach ein paar Tagen kam man und sagte, du weißt, dass ich dich nur provozieren wollte. Sag ich, ja, ich weiß, aber du weißt, das wollte ich auch, oder? Ja, sagt er, habe ich gemerkt, hat aber geholfen. Ein paar Jahre später ist er zum Glauben gekommen und dann in eine Gemeinde in der Nähe von Neuwied mit eingestiegen, was sehr, sehr schön ist. Genau, ich ziehe wahrscheinlich schon wieder zu lange, ich habe keinen Überblick. Ein paar Punkte haben wir noch. Richter 11, die Verse 30 und 31 haben wir schon gelesen. Und da kommen wir zu dem, was diesen Mann oder was die meisten machen, diesen Mann aus diesem Blickwinkel, aus dieser Thematik heraus zu betrachten. Die Verse 30 und 31 beschreiben, dass Jephtha dem Herrn ein Gelübde tat. Und zwar ein sehr heftiges Gelübde, was nachher extreme Folgen hat, wie wir nachher lesen werden. Und das habe ich überschrieben. Ich halte es auch für eine Qualität, ein Stück weit. Zumindest wenn man sich dessen bewusst ist, ist das eine Qualität. Man könnte es überschreiben, ein Boxer gewinnt nicht jede Runde. Ein Sportler gewinnt nicht jeden Kampf. Die Qualität, die ich hier hingeschrieben habe, ist, er kann stolpern. Und ist sich dessen aber auch bewusst. Ja, das merken wir nachher. Nicht in dem Moment, aber ein Sportler, also wie auch Jephtha hier, der verschenkt schon mal unabsichtlich Punkte an den Gegner. Man verliert eine Schlacht. Und irgendwie passiert das immer wieder und es gehört auch scheinbar irgendwie zu unserem menschlichen Dasein dazu. Auch er, hier Jephtha, stolpert im Geistlichen und er versucht mit Gott zu verhandeln. Wenn du mir hierbei hilfst, dann, weißt du Gott, wenn ich jetzt, ich habe zwar nicht gelernt, Schulsituation, ja, kennen wir, habe es ja nicht gelernt, aber wenn du mir jetzt hilfst und ich jetzt hier wenigstens eine 4 schreibe in der Mathearbeit, dann gehe ich auch jetzt demnächst wieder regelmäßig zum Gottesdienst. Ja, ist jetzt eine fiktive, aber in der Hinsicht, wie oft machen wir das in unserem Alltag, dass wir so, ja weißt du Gott, wenn, dann. Leute, das ist so unwahrscheinlich gefährlich. Also ich halte es für außergewöhnlich gefährlich, wenn wir dahin kommen, dass wir glauben, wir können mit Gott verhandeln, denn das Gefährlichste ist, und das ist hier passiert, wenn Gott darauf eingeht. Warum ist das gefährlich? weil wir nicht wissen oder mit Sicherheit sagen können, dass wir die Zukunft nicht kennen, dass wir nicht wissen, ob wir unser Versprechen wirklich einhalten können oder wollen, ja, weil wir die Zukunft einfach nicht kennen. Das beste Beispiel ist auch wieder aus dem Neuen Testament ein Petrus. Der hat jetzt nicht mit Jesus verhandelt in dem Sinne, aber sehr selbstbewusst und sehr sicher gesagt, also ich, weißt du, wenn die alle dich verraten, da diese Schwächlinge, ne, das traue ich denen ja alles zu, das kann ja sein, aber ich doch nicht. Ich hab dich lieb. Stimmt das? Hat Petrus Jesus lieb gehabt? Ja, hundertprozentig. Hat in dem Moment nicht gelogen. Er war davon überzeugt. Das schaffe ich. Aber das ist Selbstüberschätzung. Das ist sehr gefährlich. Es ist eine grundlegend falsche Einstellung und vor allen Dingen zeigt es auch so ein mangelndes Vertrauen zu Gott. Wir müssen mit ihm nicht verhandeln. Ihm nicht sagen, ab jetzt, wenn das passiert, dann gehe ich von jetzt an jeden Sonntag zur Kirche, ja, zum Gottesdienst. Dann werde ich ein guter Christ. Du hast die Kraft nicht dazu, du bist nicht in der Lage dazu und das sollte dir bewusst sein. Vertraue doch Gott darauf, dass er dich führt, so wie es richtig ist, wie es gut ist, wie er das möchte, dass er dich auf deinen Wegen begleitet. Viele Menschen, sehr viele Menschen, jeder in unterschiedlicher Art und Weise, haben Schwierigkeiten in ihrem Alltag erlebt, Leid erlebt, Herausforderungen erlebt, Todesfälle erlebt, die verschiedensten Sachen. Wir haben heute nicht die Zeit dafür, aber ich kann euch gerne auch mal aus meinem Leben erzählen, wie Gott mich durch Tiefen geführt hat. Aber das waren Tiefen, die Gott geschenkt hat. Und wenn du diesen Weg gehst, ja, wenn du dann Durchhaltevermögen zeigst als Qualität, wenn du sagst, okay, ich steck das ein, ich steck das weg, ich kann das ertragen, weil ich glaube, dass Gott keinen Fehler macht in meinem Leben. Darum gehe ich diesen Weg. Ja, ich bin wieder gefallen und hingefallen und gestolpert und habe gemerkt, es war nicht richtig, aber dann stehe ich auch wieder auf und gehe weiter. Ich versuche eben nicht mit meinen eigenen Mitteln, mit meiner eigenen Kraft, mit meinen eigenen Ideen, mit meiner eigenen Geschicklichkeit irgendwas Gutes für mich auszuhandeln. Mit Gott zu verhandeln, bringt nichts. Ihr kennt das vielleicht, dass wenn man mit Menschen spricht, die Jesus noch nicht lieb haben, noch nicht im Herzen haben, die man ihnen erklärt, dass man eines Tages vor Gott steht und für jedes Wort, was man gesprochen hat, Rechenschaft ablegen muss. Ja? Dass man dann, und dass die Bibel dann sagt, und du wirst auf 1000 Fragen keine einzige Antwort haben. Dann gibt es Menschen, die sagen, naja, also ich werde das schon hinkriegen. Ich werde meine Meinung sagen. Ja, und das sind Leute, die wirklich im Alltag gut reden können. Aber die Bibel ist sehr eindeutig. Da gibt es kein Verhandeln, da gibt es keine weiteren Gespräche. Das ist, erhältst 1000 Fragen und du stehst da und sagst nichts. Du hast keine Antwort darauf. Doch wenn ich eben stolpere, ist es ganz, ganz wichtig, dass ich den nächsten Gedanken, den nächsten Punkt beachte, nämlich die Verse 34 und 35, ist Folgendes beschrieben. Als nun Jephtha nach Mizpa zu seinem Hause kam, siehe, da trat seine Tochter heraus ihm entgegen mit Handpauken und Reigen, sie war aber sein einziges Kind und er hatte sonst weder Sohn noch Tochter. Und als er sie sah, zerriss er seine Kleider und sprach, ach meine Tochter, wie tief beugst du mich nieder und betrübst du mich. Denn ich habe meinen Mund dem Herrn gegenüber aufgetan, also vorschnell muss man einfach sagen, ja, und kann es nicht widerrufen. Bist du gestolpert? Bist du gefallen? Man könnte das so bildlich ein bisschen beschreiben, dann bleib gleich da unten, aber geh auf die Knie. Ja? Bist schon in der richtigen Position, aber geh auf die Knie. Jephtha wird nach seinem Stolpern von seiner Tochter in die Knie gezwungen. Der hat ja gedacht, dass irgendein Schaf, eine Ziege, irgendein Tier ihm entgegenkommen wird als erstes, dass er dann opfern kann, Gott weihen kann. Jetzt kommt, und deshalb hat er das so großspurig, so vorlaut, ja, und das war sein Fallen, dieses Vorlaute, dieses Vorschnelle. Und ihm wird regelrecht der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich kann das nur bedingt nachempfinden. wenn man keine eigenen Kinder hat, ist das irgendwie anmaßend zu sagen, ich verstehe deine Gefühle, ich verstehe sie nicht, ich kann sie nicht. Ja? Aber ich glaube, jeder Vater, jede Mutter kann sich da sehr gut hineinversetzen, was für eine grausame Situation das ist. Und was habe ich jetzt getan? Aber die Reaktion, wie tief beugst du mich nieder und betrübst du mich? Ja? Also er geht wirklich dann, oder bleibt dann direkt unten, wo er schon gestolpert ist, geht auf die Knie. Und die Bibel sagt sehr deutlich, früher oder später kommt jeder Mensch in diese Situation. Früher oder später kommt jeder Mensch in diese Situation. Das sollten wir von Jephtha lernen. Entweder gehst du als Mensch auf die Knie, bittest Gott um Vergebung und erlebst eine Wiedergeburt, die Bekehrung und Wiedergeburt, von der wir immer wieder sprechen. Du wirst ein Kind Gottes. Dann bist du auf die Knie gegangen, hast du diese Situation so erlebt. Oder aber du tust es in deinem Leben nicht. Und dann sagt die Bibel sehr eindeutig am Ende der Zeit was? Jedes Knie wird sich beugen. Ohne Ausnahme. Ob du willst oder nicht. Gott wird dich auf die Knie bringen am Ende der Zeit. Ja? Und das ist dann keine schöne Situation. Ja? Das ist wirklich dann keine schöne Situation. Und solange wir noch können, sollten wir unsere Fehler, unsere Sünden, unsere Schwachheiten immer wieder zu Gott bringen. Immer wieder auf den Knien zu Gott bringen. Es ist wirklich so, dass das den absoluten Unterschied macht in meinem Alltag, in meinem Alltag als Kind Gottes. Ein bußfertiges Herz, ein Mensch, der wirklich immer wieder sich vor Gott auf die Knie begibt und sagt, und da brauche ich Hilfe. Und da tut es Not, dass du mir hilfst. Und das bekenne ich vor dir. Der ist in einem ständigen Prozess der Veränderung und des Wachstums. Und darum geht es in unserem Leben. Ich komme jetzt vom letzten Wochenende, von einem Männerwochenende aus unserer Gemeinde. Und wir waren so mit 24, 25 Männern für 2,5 Tage, also für 2 Nächte und ein bisschen mehr, in einem Freizeitheim von Freunden. Wir haben da eine gute Zeit gehabt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß nicht, wenn ihr eine kleinere Gemeinde seid, redet ihr vielleicht mehr miteinander. Aber ich glaube, ich kenne euch noch nicht, deshalb behaupte ich das einfach mal so, dass man als Mann manche Dinge so auch gerne mit sich selber ausmacht. Oder vielleicht Frauen, vielleicht auch, aber ich komme jetzt, wie gesagt, von der Männerfreizeit. Und ich habe mir die Männer angeguckt und sagte, es wird spannend, es wird interessant. Wie viel wird da rüberkommen? Wie viel bekennen und zugeben von Schwachheit und Sünde, damit man gemeinsam daran arbeiten kann? Das muss ja nicht immer so sein, dass ich mich vor allen stelle und alles mich da bekenne, darum geht es nicht, aber auch mal im einzelnen Gespräch. Wisst ihr, in unserer Gemeinde ist es wirklich so, mit den Männern, mit uns als Männern, wir haben einige dabei, mit denen kann ich im Einzelnen sehr gut auch über geistliche Dinge reden, aber ich habe sie noch nie, wirklich noch nie, in der Bibelstunde oder so etwas sagen hören, wenn es um geistliche Themen geht. Da sitzen sie und schweigen und hören ganz demütig zu. Ja? Dann kamen wir auf diese Männerfreizeit und wir haben dann die Bibelarbeit dann kurz vorgestellt, einen Input gegeben und dann sind wir so 4 bis 5 Fragen wollten wir durchgehen. Die erste Frage wurde von meinem Bruder gestellt und dann macht jemand den Mund auf und gibt die erste Antwort und ich schaue ihn an und denke, Henry hat noch nie gesprochen, aber er war hier der Erste. Und so zog sich das durch die ganze Freizeit. Das war auf einmal, wir waren in der Eifel, ich sage, in der Eifel ist eine andere Luft wie bei uns in Neuwied wahrscheinlich, irgendwie stundenlange Gespräche. Abends in der Sauna und im Whirlpool gesessen, also wir haben auch sowas wie Wellnessurlaub gemacht und man spricht miteinander. Auch da haben wir gescherzt und haben gesagt, okay, wenn es dunkel wird, machen Männer doch den Mund auf, ja, bei Helllicht, im Tageslicht reden sie nicht miteinander, aber egal wann und wie, man spricht miteinander. Man bekennt, man redet. Und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, oder das macht den Unterschied aus. Ja. Wir sollen bekennen. Geh auf die Knie, bekenne das, was du falsch gemacht hast. Das macht dich zu einem wachsenden Kind Gottes. So lernst du. Und der letzte Punkt, die Verse 38 und 39. Sehr harte Verse. Und je nachdem, welchem Ausleger man glaubt, mehr oder weniger hart. Also ich werde euch da nicht sagen, was da richtig ist, weil ich es einfach nicht weiß und mich nicht mit irgendwelchen Auslegern anlegen werde und Bibellehrern, aber ich lese sie euch mal vor. Er sprach, geh hin, Seine Tochter sagt, du hast dieses Gelübde getan, das ist okay, ich werde mich beugen, aber lass mich vorher noch meine Ehelosigkeit betrauern und mich, dass ich mit meinen Freundinnen 2 Monate mich zurückziehen kann und das Ganze beweinen kann. Dann sagt der Vater zu ihr, geh hin. Und er ließ sie 2 Monate lang frei. Da ging sie hin mit ihren Gespielinnen, also Freundinnen, und weinte auf den Bergen, aber, Entschuldigung, und weinte auf den Bergen über ihre Ehelosigkeit. Und nach 2 Monaten kam sie wieder zu ihrem Vater und er tat ihr, wie er gelobt hatte. Und sie war noch mit keinem Mann bekannt gewesen. Wenn man jetzt hier so liest, das Erste, was man meint oder liest, hat er tatsächlich seine Tochter geopfert. Einige Ausleger, wenige zugegeben, sagen, ja, genau so war es. Viele Ausleger sagen, nein, nein, das ist etwas, was Gott absolut widerstrebt. An vielen Stellen der Bibel lesen wir das. Das lässt Gott nicht zu. Hier ist gemeint, und deshalb sage ich, ich lege mich mit den Leuten nicht an, ich persönlich habe meine Überzeugung dabei, dass es, weil es aus dem Kontext der Bibel her nicht passt, Gott lässt sowas nicht zu, meiner Meinung nach. Gott will sowas nicht. Gott will keine Menschenopfer für sich. Das ist, ja, so ist Gott nicht. Hier geht es darum, nur das, um den Hintergrund ein bisschen zu erklären, bevor wir dahin kommen. Hier geht es darum, dass sie dem Tempel geweiht wird, ihr Leben lang ehelos bleibt und damit die Linie, die Familienlinie, definitiv beendet ist. Es ist uns gesagt worden von Jephtha, es ist die einzige Tochter, weder Sohn noch andere Tochter, nichts ist da, es ist die einzige Tochter, die wird jetzt Gott geopfert, Gott geweiht. Sie geht in den Tempeldienst, ihr Leben lang für Gott, bleibt ihr Leben lang ehelos. Und das ist das Opfer, was sehr, sehr schwer ist. Ja? Und deshalb diese Überschrift, die nächste Qualität, er hat diesen Fehler getan, er ist gestolpert, er ist auf die Knie gegangen. Aber Fehler, Sünden haben eben auch Folgen. Ja? Und er erträgt das. Eine Qualität dieses Mannes ist, er kann ertragen. Das ist etwas, was wir auch lernen dürfen und müssen. Wenn du als Sportler verlierst, musst du mit den Folgen umgehen können. Ein letztes kurzes Beispiel dazu, um das bildlich nochmal zu machen. Es gibt ein Gedicht, das eine Geschichte erzählt von einem Vater und einem Sohn. Auf dem Prinzip des verlorenen Sohnes vielleicht ein bisschen so. Der Sohn haut ab, ich kenne die ganzen Details nicht mehr, ist glaube ich auf See gegangen oder was auch immer. Und hat sein Leben gelebt. Und der Vater bekommt immer wieder Nachrichten davon, wie sein Sohn in der Welt sündig lebt und sündig handelt und wirklich ja, einfach in den schlimmsten Sünden lebt. Und jedes Mal, wenn er so eine Nachricht bekommt, da hat dein Sohn wieder das getan, da hat dein Sohn das gemacht und dieses und jenes, geht er in seine Werkstatt und macht was? Nimmt einen Hammer und einen Nagel und schlägt von der Innenseite an die Tür einen Nagel in die Holztür. Jedes Mal. Und die Tür ist irgendwann voll mit Nägeln. Alles die Vergehen, die Sünden seines Sohnes. Und irgendwann bekommt er die Nachricht, dein Sohn hat sich neu aufgemacht, hat zu Jesus gefunden, hat sich bekehrt, er kommt nach Hause. Der Vater läuft in die Werkstatt, jetzt fange ich wieder an zu heulen, das ist die nächste Eigenschaft, die ich auch habe, und geht an die Tür und reißt alle Nägel raus. Herrlich, oder? Sein Sohn kommt nach Hause, mein Vater bringt ihn in die Werkstatt, sagt, guck mal hier, alles leer, alle Nägel draußen. Und der Sohn guckt auf die Tür und sagt, ja, ja, aber die Löcher, die bleiben. Sünde hat immer Folgen. Weg mit den Tränen. Sünde hat Folgen, das tut weh, das bleibt manchmal fürs ganze Leben. Und das muss ich ertragen können. Und ich brauche diese Qualität und ich bekomme dieses Kraft fürs Ertragen von Gott. Ich muss es ertragen, diesen Gürtel des Sieges im Sport zum Beispiel nicht zu bekommen. Weißt du, wenn du Letzter geworden bist, weißt du, okay, ja, ist okay, wir haben es jetzt bewiesen, ich kann nichts. Wenn du Zweiter geworden bist, das tut weh, fast erreicht diesen Gürtel. Das muss man ertragen. Man muss ertragen, in den Spiegel zu sehen und sich zu sagen, da hast du versagt, das ist deine Schwachheit, da musst du ran. Jephtha musste es ertragen, seine Tochter in diesen Dienst, in den Tempel abzugeben. Und zuzusehen und zuzulassen, dass seine Familie nicht fortbesteht. Seine Familie stirbt aus. Und das ist damals in der Zeit etwas Wichtigeres gewesen wie heute. Ja? Heute geht das vielen Familien so, die dann kinderlos sind und, oder bewusst kinderlos sind und wie auch immer. Da haben wir heute in unserer Kultur nicht so das große oder größte Problem mit. Aber damals war das dramatisch. Ja? Er muss das ertragen. Und doch ist Gott noch viel größer und geheimnisvoller. Denn Gehorsam und Hingabe und dieses Ich ertrage das im Gehorsam und ich gebe mich Gott wirklich hin, hat immer positive Folgen für mich in meinem Leben als Kind Gottes. Du musst dich ertragen mit deinem Versagen. Das ist eine harte Aussage. Knabber ich selber immer wieder dran. Aber du darfst wissen, Gottes Maßstab ist immer die Gnade. Ja? Denn auch Jephtha ist einer der Glaubenshelden. Ja, deshalb hier diese Brücke. Ja, er hat viel ertragen und viel ausgehalten. Und der Maßstab Gottes ist aber die Gnade. Und die Folge ist davon, dass dieser Mann, der in unserem Richterbuch beschrieben ist, als einer der Helden des Glaubens beschrieben wird im Neuen Testament. Zum Schluss ein paar Gedanken. Ich denke, dass diese Qualitäten dieses Mannes uns zum Vorbild dienen sollen und dürfen. Man könnte sie versuchen, in einem Satz zusammenzufassen. Ich habe es probiert. Auch wenn wir viel einstecken müssen, sollen wir durchhalten und der Sünde vorbeugen. Wir dürfen kämpfen. Wir werden stolpern. Doch sollen dabei nie vergessen, auf die Knie zu gehen und alles ertragen in dem Bewusstsein, dass Gottes Maßstab die Gnade ist und er unseren Gehorsam segnen wird. Jephtha war ein Mann wie du und ich, ein Mensch wie du und ich, und wird doch aufgeführt als Glaubensheld. Und in diesem Sinne würde ich uns gerne motivieren und sagen, lasst uns Helden sein. Lass uns Helden sein. Nicht im heroischen, menschlichen Sinne, sondern in dem Sinne, dass wir sagen, ja, Herr, wir wollen einstecken lernen. Wir wollen durchhalten lernen. Wir wollen der Sünde vorbeugen. Wir wollen kämpfen. Wir wollen, wenn wir stolpern, dabei nicht vergessen, auf die Knie zu gehen. Und wir wollen alles ertragen in dem Bewusstsein, dass dein Maßstab die Gnade ist. Und ich weiß, dass du alles zum Guten wendest und führst. Lass uns Helden sein. Amen.